Herzlich willkommen zum Podcast Die Energiewandler, dem Format für grüne Lösungen. Wir sind die East Energy GmbH aus Rostock und Vorreiter für innovative und nachhaltige Energieprojekte. Wir wollen mit unseren Projekten zur Reduktion von CO2 in Industrie und Wirtschaft beitragen und somit die Klimawende aktiv vorantreiben. In diesem Podcast wollen wir aber nicht nur über unsere Projekte sprechen, sondern auch mit anderen Experten und Entwicklern und Entscheidern über die grüne Transformation und erklären die komplexen Prozesse rund um erneuerbare Energien. Kommen Sie mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der grünen Zukunftstechnologien und abonnieren Sie uns fleißig. Ja, herzlich willkommen bei den Energiewandlern, dem Podcast für grüne Lösungen. Mein Gast ist heute Steven Ulbricht. Er ist Projektmanager bei der H2 Apex und ich würde dich kurz bitten, dich einmal vorzustellen und natürlich auch euer Unternehmen.
Ja, vielen Dank, Michael. Steven Ulbricht mein Name, bin 36 Jahre alt und leite die Projektentwicklung bei der Apex Group. Bin von Hause aus Verfahrenstechniker, schon in mehreren Sektoren unterwegs, vorher im Pharmaunternehmen gewesen und habe dann mal die Nummer unseres Forschungsleiters bei der Apex bekommen. Und so kam eins zum einen und bin jetzt seit fast 3 Jahren bei der Apex und wurde dann irgendwann gefragt, ob ich die Projektentwicklung übernehmen darf.
Ja, danke Steven. Dann habe ich ja den perfekten Experten hier, der uns einmal ein bisschen die Farbenlehre von Wasserstoff ein bisschen näher bringen kann.
Ja, der Blumenstrauß ist relativ bunt. Also die Farbenlehre an sich, die kommt halt aus dem Ursprung seiner Entstehungspotenziale, sage ich mal. Woher kommt der Strom? Das Ganze würde ich mal anfangen mit dem herkömmlichen Wasserstoff, so wie er jetzt gewonnen ist. Das ist der sogenannte graue Wasserstoff, der halt durch eine Dampfreformation aus Methan entsteht. Und da entsteht halt das CO2 nebenbei, ne? Also als klimaschädliches Gas. Das Ganze kann man auch einfangen, also das CO2-Molekül. Und dann entsteht am Ende ein blauer Wasserstoff, der halt CO2-neutral ist. Über den sprechen wir halt auch in Deutschland mittlerweile, um einfach unsere Klimaziele weiter voranzutreiben, ist halt der blaue Wasserstoff ganz wesentlich geworden, auch für uns. Dann gibt es noch einen violetten Wasserstoff und der violette ist beispielsweise aus der Kernkraft der Strom gewonnen. Dann gibt es einen weißen Wasserstoff. Weißen Wasserstoff, ganz interessant, hat man jetzt quasi durch Bohrung festgestellt, dass es auch natürliche Wasserstoffvorkommen gibt unter der Erde, die man jetzt auch anzapfen möchte. Und im Wesentlichen für uns der relevante für die Apex ist der grüne Wasserstoff, der halt aus erneuerbaren Energien gewonnen wird, aus Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, Wasserkraftanlagen.
Okay, kannst du das ein bisschen genauer erläutern? Wie wird denn aus erneuerbarem grünem Strom grüner Wasserstoff? Wie macht man das?
Ja, genau. Das ganze Verfahren nennt sich Elektrolyse. Ne? Und man nimmt jetzt ein Strom, der möglicherweise oder im besten Falle aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Und man spaltet das Wassermolekül in Wasserstoff und Sauerstoff auf. Und das kann dieser sogenannte Elektrolyseur. Ne? Da sind mehrere Zellen verbaut. Mit relativ hohen Strömen kann man dort dann das Wasser spalten und dann entsteht Wasserstoff.
Okay, und um 1 Kilo Wasserstoff herzustellen, wie viel Wasser braucht man ungefähr? Weil es wird ja vielfach, also Wasser ist ja auch ein knappes Gut und steht uns ja auch nicht unbegrenzt zur Verfügung.
Richtig. Um 1 Kilo Wasserstoff herzustellen, braucht man in der Theorie 9 Kilogramm Wasser. Und dadurch, dass wir ein paar Verluste haben, in den Gasstrom geht halt auch Wasser mit über, reden wir von etwa 10 Litern Wasser pro Kilo Wasserstoff.
Okay, und gibt es noch weitere Produkte, die dabei entstehen, außer dem Wasserstoff, den ihr dann weiterverarbeitet oder was macht ihr damit?
Ja genau, wir spalten ja das Wassermolekül und entsteht Wasserstoff und als Beiprodukt Sauerstoff. Sauerstoff ist halt ein Beiprodukt, ne, das auch Anwendung finden kann. Ist noch nicht im großen Maßstab umgesetzt in Deutschland, aber wir sehen dort vor allem in Kläranlagen Potenziale, in Krankenhäusern Potenziale oder was jetzt auch gerade neu aufkommt, ist zur Produktion von blauem Wasserstoff. Ne, wenn ich eine Dampfreformation fahre, brauche ich Sauerstoff dafür. Das heißt auch, die Produktion vom grünen Wasserstoff kann halt den blauen Wasserstoff dort halt auch beflügeln für die Dampfreformation. Und ein weiteres Beiprodukt, was entsteht, ist Wärme.
Abwärme entsteht auch in großen Mengen. Also wir können auch das Gewerbegebiet zum Beispiel bei euch in Lage damit beheizen. Geht das?
Ja, das geht. Wir sind, wenn man sagt, wir haben 100% erneuerbaren Strom, dann generieren wir etwa 60% Wasserstoff daraus. Der Rest geht als Abwärme verloren. Ein Teil davon können wir zurückgewinnen und halt auch in Wärmenetze speisen. Ne, man darf dabei aber nicht vergessen, wir reden hier nicht über eine sehr hohe Temperatur, sondern eher etwas zwischen 50 und 60 Grad. Die Betriebstemperatur Elektrolyseure bedingt das Ganze. Das heißt, Nahwärmenetze werden dann halt auch niedrigen Temperaturniveaus dann ausgelegt werden müssen. Wenn ich das Ganze anheben möchte, um bestehende Infrastrukturen zu füttern, dann kommen wieder die Wärmepumpen ins Spiel, so wie es auch jetzt gerade schon umgesetzt wird.
Ja, also ich weiß nicht, ob du aus dem Nähkästchen plaudern darfst, aber gibt es schon Gespräche, unser Flughafenterminal in Rostock-Lage mit grüner Wärme zu versorgen?
Genau, dazu gibt es schon mehrere Gedankenspiele. Zum einen natürlich den Flughafen, die Bundeswehr, aber auch das Wärmenetz, was es jetzt schon im nahegelegenen Dörfern gibt, also als Kronenskamp und in der Stadt Lage. Primär vorgesehen sind halt Neuansiedlungen bei uns im Gewerbegebiet, so wie bei uns die Rodios, die jetzt auch schon dafür ausgelegt sind, später einmal mit Wärme aus einer Elektrolyse gefüttert zu werden.
Ja, das klingt alles sehr vielversprechend. Die Bundeswehr ist grün und ihr versorgt die mit grüner Wärme aus grünem Wasserstoff. Finde ich prima.
Hervorragend, nicht?
Yes. Steven, vielleicht kannst du uns aber auch nochmal näher bringen, wofür brauchen wir denn diesen grünen Wasserstoff? Was macht ihr genau damit? Wofür ist der da?
Ja, jetzt kommen wir so in die Anwendungsbereiche des Wasserstoffs. Ne? Also im Grunde gibt es ja vorgeschriebene Klimaziele bei uns in der Bundesrepublik. Das heißt, 45 soll die Klimaneutralität erreicht werden. Und da gibt es natürlich mehrere Bausteine. Also Wärme, also als kommunalen Sektor, Industrien, Mobilität und auch unsere zukünftige Energieversorgung. Und in jedem von diesen Sektoren spielt Wasserstoff eine Rolle, weil es auch später mal Industrien geben wird, die nicht allein durch Strom klimaneutralisiert werden können.
Jetzt habt ihr mich ja schon mal eingeladen an euren Standort da. Ich durfte ja schon mal luschern. Und ihr habt ein ganz interessantes Projekt im Bereich Mobilität laufen. Kannst du uns dazu ein bisschen was mehr erzählen?
Ja, konkret geht es darum, dass wir eine Ausschreibung gewonnen haben an unserem öffentlichen Personennahverkehr, das heißt unser ÖPNV. Das ist die Firma Rebus im Landkreis Rostock. Und die haben halt Fördergelder dafür bekommen, dass sie eine Neuanschaffung von Brennstoffzellenbussen vorantreiben. Auch für die Tankstellen haben sie mittlerweile gesorgt. Wir haben wiederum die Ausschreibung gewonnen. Auf diese Tankstellen dürfen wir zwei Tankstellen errichten für die Rebus, eine in Güstrow, eine in Bad Doberan. Diese auch zukünftig betreiben und dann über eine bestimmte Laufzeit auch mit Wasserstoff zu versorgen. Das heißt, unsere jetzige Anlagenkapazität, die wäre damit gut ausgelastet, beziehungsweise auch schon überlastet. Das heißt, wir erweitern unseren Standort in diesem Falle. Und das Grundkonzept ist halt, oder die schöne Story drumherum ist halt, wir nehmen Strom aus der Region, wandeln ihn zentral im Landkreis zu Wasserstoff um und füttern damit unseren Personennahverkehr.
Gibt es Umrechnungsfaktoren? Also wie viel Kilo Wasserstoff brauche ich, um einen herkömmlichen Linienbus zum Beispiel 100 Kilometer weit fahren zu lassen? Und daran anschließend die zweite Frage, bist du selber schon mal mitgefahren?
Ja, dafür gibt es eine Umrechnungsklausel in etwa. Ne? Also ich fange jetzt mal mit einem Kleinen an, mit dem PKW, sagt man etwa, verbraucht er 1 Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometer. PKW, was verbraucht es jetzt? So vielleicht 5-6 Liter Diesel im gleichen Zuge. Jetzt gehen wir auf den Bus, ne? Da haben wir ungefähr einen Faktor 10 dazwischen. Das heißt, der verbraucht 10 Kilo Wasserstoff beziehungsweise 50-60 Liter Diesel pro 100 Kilometer.
Okay, und bist du selber schon mal mit einem Wasserstoffbus gefahren?
Mit dem Bus bin ich tatsächlich noch nicht gefahren, aber schon mehrfach mit einem Wasserstoff-Pkw. Bus steht mir noch bevor.
Okay, und wie kommst du zum Wasserstoff-Pkw?
Wir haben welche im Fuhrpark.
Ach, das ist sehr interessant. Und die fahren doch aber herkömmlich, das ist doch kein Verbrennungsmotor, oder? Wie funktioniert die Technik da?
Ja, das ist kein Verbrennungsmotor. Das ist eine Brennstoffzelle, eine sogenannte Brennstoffzelle, die macht nämlich genau das Umgekehrte wie der Elektrolyseur. Er verbindet den Wasserstoff wieder mit dem Sauerstoff, den er aus der Luft generiert, und erzeugt dann einen Strom. Und dieser Strom, der wird direkt auf einen Elektroantrieb gegeben. Und im Grunde sind Wasserstofffahrzeuge nichts anderes als Elektrofahrzeuge. Nur die Speichertechnologie ist eine andere. In dem einen speichere ich in einer Batterie, in dem anderen speichere ich ihn als Wasserstoff. Also die Energie.
Ja, Steven, jetzt sind wir noch in einer anderen Region, nämlich in der Nähe von Oranienburg gemeinsam tätig. Wir entwickeln da eine große Stromerzeugungseinheit und werden da auch eine Elektrolyse als East Energy in Betrieb nehmen, die dann ein Gewerbegebiet mit Wärme versorgt primär. Aber ihr habt noch ein viel interessanteres Projekt da. Ihr könnt nämlich mit dem grünen Wasserstoff auch Züge fahren lassen. Ist das richtig?
Ja, richtig. Das schöne Projekt hat den Namen Heidekrautbahn. Das ist im Grunde eine Bahnlinie, die aus Berlin rausläuft in die Uckermark hinein und derzeit auf Diesel läuft. Ne, und jetzt sukzessive umgemünzt werden soll auf Wasserstoff. Die Apex hat einen bestimmten Geschäftsbereich, das ist unser EPC-Bereich, wo wir als Generalunternehmer für Drittkunden Anlagen errichten. Und wir sind halt dafür angehalten, im sogenannten schönen Ort Basdorf eine Wasserstofftankstelle für diese Züge zu errichten. Ne, und dass wir die Herausforderungen dabei sind halt vor allem die Taktung der Züge, ne, weil es auch wirklich eine kommerzielle Bahnlinie sein soll. Gibt ja schon mehrere Bahnlinien, die das auch getestet haben, aber diesmal soll es auch wirklich kommerziell laufen. Das heißt, die Taktung, das waren auch mehrere Interaktionen mit dem Kunden dann, bis wir das unter einem Hut gekriegt haben, um die Anlagentechnik dann auch dementsprechend auslegen zu können.
Gibt es Unterschiede in der Betankung von Zügen, PKWs, LKWs, Bussen? Muss da technisch auf Gibt es da besondere Herausforderungen?
Im Grunde nicht. Also die Betankung an sich ist herausfordernder, als würde ich jetzt mit Diesel betanken. Diesel habe ich jetzt einen Tank unter der Erde oder über Land und habe da eine Pumpe drin hängen, die dann meinen Zug oder meinen PKW oder Bus dann beschickt. Bei Wasserstoff ist es halt die Herausforderung, dass ich jetzt ein Gas fördern muss. Das heißt, ich kann immer nur von einem Hochdruckbereich in einen Niederdruckbereich fördern, als Druckausgleichsmechanismus. Und das ist beim Zug genauso wie beim PKW oder LKW oder Bus. Die Schnittstellen sind manchmal etwas andere. Ne? Also da sind verschiedene Interfaces, die man elektronisch auslesen kann. Ne? Und die sind beim Zug etwas anders als beim PKW oder beim Bus.
Wenn ich mir jetzt ein Wasserstoffauto kaufen würde, ist die Infrastruktur schon so gut ausgebaut wie in der Elektromobilität, also in der batterieelektrischen Welt, dass ich halt überall tanken kann? Oder muss ich mir da ernsthaft Sorgen machen, dass ich irgendwo liegen bleibe?
Ja, das also ernsthaft liegen bleiben hier bei uns im Nordosten, ja, das kann vorkommen. Ne? Vor allem, wenn man von hier aus weiter Richtung Osten fährt. Ne? Wir sind bei weitem nicht so gut ausgebaut wie das batterieelektrische Laden. Ne? Ich bin selbst auch mal, ich glaube, meine weiteste Strecke war bis nach Kassel. Das heißt, bei uns natürlich vor der Haustür mit unserer Tankstelle vollgeladen, das nächste Mal in Hamburg. Und dann konnte ich auch bis runter nach Kassel fahren. Und in Kassel war dann die nächste Tankstelle. Das heißt, in den größeren Ballungsgebieten sind überall Tankstellen vorhanden. Ich glaube, in Hamburg sind es 5 Tankstellen mittlerweile. Und im ländlichen Raum sind wir natürlich ein bisschen dünn besiedelt. Mecklenburg-Vorpommern hat hier eine in Lage und eine in Rostock. Das heißt, wenn ich Richtung Osten fahre, dann bin ich irgendwann aufgeschmissen.
Das ist alles in ganz Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, ist richtig.
Da habt ihr ja noch einiges zu tun.
Ein paar Tankstellen würden wir gerne noch bauen,
ja. Ja, da freuen wir uns drauf. Am Standort in Lage, wo jetzt schon eine Wasserstofftankstelle steht, die ich ja auch schon mal angucken durfte, da wollt ihr aber auch ein sogenanntes IPCEI-Projekt, ein Important Project of Common European Interest, umsetzen. Darfst du uns dazu schon was sagen?
Ja, genau, dafür darf ich ruhig was sagen. Also es sind jetzt mehrere Ausbaustufen, die wir jetzt in Rostock-Lage angehen. Wie gesagt, erstmal die 2 Megawatt, die wir umgesetzt haben, Erweiterung auf 12, die jetzt vorgesehen sind. Und das IPCEI-Projekt an sich ist halt etwas internationaler gestrickt an sich, ne? Aber es ist halt dafür da, dass man Produzenten mit Transporteuren und Speichern und Abnehmern verbindet. Das heißt, der Wasserstoff wird hier im Norden produziert und gelangt halt in unsere Industrie- und Chemiezentren in Deutschland. Und für uns direkt am Standort bedeutet das, wir bekommen einen Pipeline-Anschluss, weil das Ganze über den Transport über Trailer oder sowas dann nicht mehr laufen kann. Dafür sind die Mengen einfach auch zu hoch. Und wir möchten halt einen 100-Megawatt-Elektrolyseur am Standort errichten, weil die Infrastrukturvorgaben das halt auch beflügeln werden.
Das klingt nach einem richtig großen Infrastrukturvorhaben. Das heißt, die Chemieindustrie, die Stahlindustrie in West- und Süddeutschland, die werden zukünftig auch aus Lage mit grünem Wasserstoff versorgt?
Genau, das ist der Plan dahinter. Wir sind darauf angehalten, dass wir halt auch weit verstreut unseren Wasserstoff auf den Markt werfen können und auch müssen. Und die ersten Abnehmer werden halt zum Beispiel Chemieindustrien sein, die ja auch jetzt schon Wasserstoff nutzen. Auch die Petrochemie, also Raffinerien auch in diesem Falle. Und zukünftig, wenn die Stahlwerke dann auch soweit sind mit ihren Reduktionsöfen, dann auch die Stahlwerke, sodass wir halt grünes Plastik, grünen grünes Glas, grüne Kunststoffe an sich, beziehungsweise unseren Footprint auch in der Raffination dann erniedrigen, was den CO2-Ausstoß bedingt und halt auch irgendwann grünen Stahl erzeugen können in Zentraleuropa.
Das klingt alles nach einem wahnsinnig großen Projekt und ihr plant sicherlich schon relativ lange daran. Kannst du ungefähr sagen, wie lange ihr schon an dem Projekt arbeitet und ja, welche Herausforderungen euch da so begegnen?
Und zwar ist das der Ausruf zum IPCEI-Wasserstoff, der erfolgte im Dezember 2020. Wir waren dann angehalten, 2021 eine Ideenskizze einzureichen. Dort hatten wir halt schon erste Konsortien gegründet mit Transporteuren, Speichern und Abnehmern und wurden dann halt auch für die weitere Bewilligung dann freigegeben. Das betrifft 62 Projekte in Deutschland, die diese Stufe erreicht haben. Das war für uns ein großer Meilenstein. Dann ging es halt über eine längere Zeit eigentlich auch bis heute hin in die Antragsphase hinein. 22 waren wir soweit, alle die Anträge einzureichen, mit mehreren Findungsphasen auch dazwischen, mehreren Umstrukturierungen dazwischen. Seit Dezember 22 haben wir den sogenannten vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Das heißt, wir dürfen mit der Maßnahme förderunschädlich starten. Das heißt, die Kosten hinterher auch wieder einreichen. Und haben jetzt im Februar die erste Notifizierungsstufe erreicht. Das heißt, wir haben die Freigabe von der EU bekommen, dass wir halt gefördert werden können, warten jetzt aber auch immer noch weiter auf den Förderbescheid, starten aber mit der Maßnahme. Das sind vor allem die Infrastrukturmaßnahmen, die wir hier angehen. Das heißt, physikalische Stromzugänge, Wassersicherung, auch den Stromeinkauf dort zu sichern, den Gasverkauf, alles drumherum und natürlich sicher auch die Technologie zu sichern.
Der Stromeinkauf, da wird es ja für uns als East Energy auch durchaus interessant. Woher soll denn der Strom kommen für eure große Elektrolyseanlage?
Ja, wir sind natürlich angehalten, den grünen Wasserstoff zu erzeugen. Und das heißt aus erneuerbaren Energien, wie sie zum Beispiel die East Energy liefern kann in diesem Fall. Ne, das heißt, wir brauchen einen Knotenpunkt, wo viele erneuerbare Energien zusammenlaufen. Und an diesen würden wir uns gerne anschließen, weil es ja nichts Unbekanntes ist, dass unsere Netze mit vielen erneuerbaren Strom relativ schnell überlastet werden. Das heißt, Anlagen werden abgeschaltet. Und wir sind natürlich genau dann die Elektronensenke, die sich dann an diese Knotenpunkte setzen kann und dann als direkter Abnehmer fungieren kann.
Beim Thema Abnehmer fällt mir ein, gibt es schon einen geregelten Markt für Wasserstoff? Also gibt es sowas wie die Strombörse auch für grünen Wasserstoff? Oder wie funktioniert das derzeit?
Nee, derzeit gibt es sowas noch nicht. Das heißt, wir werden angehalten sein, Abnahmeverträge auf eine bestimmte Laufzeit abzuschließen mit Direktkunden, weil es ist halt gerade so, wir haben noch kein weit gestreutes Netz. Das befindet sich ja noch im Aufbau. Das heißt, rein physikalisch können wir halt nur Wasserstoff an denjenigen verkaufen, der halt bei uns auch am Netz mit dranhängt, bis sich dann auch wirklich ein großes Netz aufgebaut hat, dass man das bilanziell auch ausgleichen kann. Und bis dahin sind wir halt auch genau an diese Kunden dann halt auch angewiesen. Das heißt, anlang dieser Strecke, die jetzt von Rostock bis nach Berlin runterläuft, dann weitergeht nach Leipzig-Leuna, ein Strang nach Eisenhüttenstadt, haben wir halt das Chemiedreieck Leipzig-Leuna als ersten Abnehmer. Der ganze Ballungsraum Berlin, lokale Abnehmer aus Rostock oder halt auch die ArcelorMittal, die dann wieder in Eisenhüttenstadt sitzt.
Habt ihr euch an der Ausschreibung von ThyssenKrupp beteiligt oder darfst du uns dazu nichts sagen?
Die Ausschreibung von ThyssenKrupp war ja auch mehr oder weniger eine Marktabfrage. Das heißt, man hat sich einen Überblick verschafft, wie der Markt sich jetzt aufteilt, ne, oder wie er überhaupt strukturiert ist und wer jetzt überhaupt als Abnehmer oder als Lieferant für Wasserstoff dann in Frage kommt. Und wir haben uns das auf jeden Fall angesehen. Auch die Herausforderung, also auch das, was eigentlich gefordert ist. Weil die große Herausforderung, die wir haben, ist, dass die Sonne nicht immer scheint und der Wind nicht immer weht und wir dann auch keinen grünen Wasserstoff produzieren.
Genau, das heißt, wir müssen ihn speichern. Ist es leicht, Wasserstoff zu speichern oder ist das eine große Herausforderung?
Im Grunde ist es halt ein Speichermedium an sich. Das heißt, er ist nicht so wie Strom nicht speicherbar. Also Wasserstoff kann man speichern in beispielsweise Salzkavernen. Die gesamte Strukturierung ist halt eher so, dass wir mit einem großen Produzenten und einem großen Abnehmer auch einen relativ großen Speicher dazwischen brauchen. Und die Speicherkapazitäten in Deutschland werden zu Beginn nicht ausreichen. Es gibt einige Pilotprojekte, die das getestet haben. Das funktioniert. Bis die großen Salzkavernen stehen, wird das halt eine Weile dauern. Und deshalb sprechen wir halt auch so intensiv mit den Produzenten von blauem Wasserstoff, als um genau diese Ausgleichsmechanismen dann auch zu schaffen. Ne? Und dann wird halt wieder ein Fall draus, in dem man halt eine Raffinerie oder ein Stahlwerk, die ja per se ein schwarzes Loch sind für Wasserstoff, weil da solche enormen Mengen reingehen, mehrere Ausgleichsmechanismen für die Lieferstrecken dann zu schaffen.
Also Wasserstoff an sich ist ein maßgeblicher Energieträger zur Dekarbonisierung der Industrieprozesse, ist das richtig?
Ja, richtig.
Steven, was viele Hörerinnen und Hörer vielleicht bewegt, ist die Frage, ob wir unser vorhandenes Gasnetz halt auch weiter nutzen können für die Wasserstoffinfrastruktur. Ist es so möglich oder muss das alles jetzt komplett neu gebaut werden? Wir stehen vor ganz riesigen finanziellen Herausforderungen.
Teils. Ne? Also für Netzbetreiber ist es an sich schwierig, einfach zu sagen, ich nehme jetzt meine Pipeline, die für Erdgas da ist, und nehme sie für den Wasserstoffbezug, weil der Netzbetreiber halt parallel dafür sorgen muss, dass Erdgas immer noch an die Kunden kommt. Per se sind alle Erdgasleitungen dafür ausgelegt oder auch in der Lage, Wasserstoff zu transportieren. Man sagt jetzt gerade 80% ungefähr davon sind in der Lage. Die restlichen 20% sind einfach zu alt und das lohnt sich nicht, diese noch umzunutzen. Und der Umbau von Erdgas auf Wasserstoff ist auch ein Schritt, ne, aber betrifft die Pipeline nicht an sich, sondern eher die Druckstation und die Verdichterstation, die dazwischen liegen, die dann umgerüstet werden. Aber der große Kostenfaktor liegt dann halt nicht in der Verlegung der Rohre im Erdboden.
Also was politisch so suggeriert wird, dass die Leute einfach ihre Gasheizung weiter nutzen können und die einfach nur wasserstoffready sein soll, das ist dann wohl eher ein Trugschluss.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich sag mal, auch die ersten großen Abnehmer wird halt der Energiesektor, der Industriesektor und jetzt halt anfangen jetzt auch der Mobilitätssektor sein für den Wasserstoffbedarf. Bis er wirklich in die Haushalte gerät, werden noch ein paar Jahre vergehen. Ne, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Und im Grunde ist halt jeder Gashändler dafür angehalten, auch weiterhin Erdgas zu verkaufen, beziehungsweise die Pipeline-Betreiber halt auch die Erdgasversorgung aufrechtzuerhalten. Ne, und die Frage stellt sich halt auch mit der Beimischung. Ne, also es gibt die Möglichkeit, auch Wasserstoff als grünen Gas ins Erdgasnetz mit einzuspeisen. Ne, im Grunde ist der Netzbetreiber dann auch angehalten, das auch anzugehen, macht eine Netzstudie, muss aber in diesem Zuge halt auch alle Abnehmer, die hinten dran sind, befragen, ob es dann irgendwo Hürden gibt mit der Belieferung von Wasserstoff.
Ich bedanke mich, dass du heute hergekommen bist und so viel über den grünen Wasserstoff, über die Farbenlehre, über die technischen Herausforderungen verraten hast.
Michael, ich danke dir vielmals für die Einladung hierher auch. Immer wieder gern. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, schalte wieder ein, wenn es wieder heißt, Energiewende, der Podcast für grüne Lösungen. Abonniert uns fleißig überall da, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.